Hallo zusammen, hier ist Erik. Bevor es mit der Folge losgeht, ein rascher Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr unsere Arbeit schätzt, und zwar ob nun den Weltwach-Podcast oder auch unsere anderen Shows, Reiseflops, Tierisch oder auch die Weltwach-Klangreise, und wenn ihr uns unterstützen möchtet oder wenn ihr auch einfach nicht genug Weltwach bekommen könnt, für all diese Fälle habe ich gute Nachrichten für euch. Und ihr ahnt es vielleicht schon, ich spreche vom Weltwach Supporters Club. Als Mitglied des Weltwach Supporters Clubs erhaltet ihr Zugriff auf die regulären Folgen des Weltwach Podcasts, und zwar ohne Werbung unserer Sponsoren. Und ihr erhaltet ab dem zweiten Paket Zugriff auf sämtliche Folgen von mittlerweile ganzen 3 exklusiven Showformaten. Erstens der Klassiker Weltwach Plus. Mittlerweile haben wir da viele Dutzend Folgen mit Weltwachfreunden wie Christine Thürmer, Andreas Altmann, Michael Martin und so weiter, aber auch mit vielen Gästen, die ihr noch nicht aus der regulären Show kennt. Das zweite Exklusivformat ist Weltwach Extrem. Hier erzählen unsere Gäste von ihren denkwürdigsten, das heißt also schönsten, gefährlichsten, furchtbarsten und so weiter, Momenten unterwegs. Mehrere Supporter haben uns auch schon gemailt, dass das definitiv ihr neues Lieblings-Weltwach-Format ist. Das freut mich natürlich sehr. Und schließlich unser drittes Exklusivformat, Weltwach Backstage. Hier geben wir vom Weltwach-Team euch einen Einblick hinter die Kulissen unserer Arbeit. Alle Infos zur Mitgliedschaft findet ihr auf weltwach.de unter Supporters Club. Dort erklären wir, wie ihr über die Plattform Steady eine Mitgliedschaft abschließen könnt und wie ihr Zugriff auf euren exklusiven Supporter-Podcast-Feed erhaltet, mit dem ihr dann die werbefreien und auch die Bonusfolgen hören könnt. Und wenn ihr zum Podcast hören Spotify benutzt, dann könnt ihr auch gern einfach in der Spotify-App nach Weltwach Supporters Club suchen und dort direkt eine Mitgliedschaft abschließen. Ihr werdet dann zu Steady weitergeleitet. Ist ganz einfach. All das gibt es, wie gesagt, übersichtlich auf weltwach.de unter Supporters Club. Wir danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern von Herzen. Ihr tragt mit dazu bei, unsere Arbeit zu ermöglichen, und wir werden uns weiterhin darum bemühen, euch im Gegenzug fantastische, exklusive Zusatzinhalte anzubieten für noch mehr Weltwach, noch mehr Abenteuer, noch mehr Reiselust und noch mehr Wissen über unseren faszinierenden Planeten. Dankeschön.
Diese 2-3 Abende mit Ausblick, mit Feuer und danach dann in den Schlafsack kriechen und vollkommen mit sich selbst im Reinen und glücklich einschlafen zu können. Diesen Luxus, den kannst du dir mit Geld halt nicht kaufen. Den musst du dir mit deinen Füßen erwandern.
Das ist eben auch total schön, wie wenig man braucht, um wirklich Glück empfinden zu können und wirklich so ein echtes Glück. Das ist toll.
Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Wo in Europa kann man noch wirklich wilde Orte entdecken, Freiheit spüren, Abenteuer erleben? Von dieser Frage und der ihr innewohnenden Sehnsucht getrieben, begaben sich Andreas Winkelmann und Markus Knüpfken auf die Suche. Und sie wurden fündig. In allererster Linie am Polarkreis in Schwedisch-Lappland im Sarek-Nationalpark. Von den Herausforderungen ihrer Tour durch diese letzte Wildnis Europas, wie sie oft genannt wird, von den niederschmetternden, aber auch den magischen Momenten, von alledem erzählen sie in ihrem Buch Wilder wird's nicht und in dieser Weltwach-Folge, dem zweiten Teil meines Gesprächs mit den beiden. Viel Spaß, los geht's. Wenn ich an den Sarek denke, wir haben über die Nässe gesprochen, über das körperliche Leid und all das. An all das denke ich auch, wenn ich mich daran zurückerinnere. Ich sehe aber auch vor mir diese prachtvolle Schönheit, und zwar natürlich Tag ein, Tag aus, wenn man da so lang geht, aber vor allem auch der Lagerstellen. Also die Stellen, an denen wir dort unsere Zelte aufgeschlagen haben, zwischen diesen Gletschern und Seen und Wäldern, diesen eiskalten Gebirgsbächen oder auch Flüssen mit dieser weiten Sicht auf unberührte Landschaften bis zum Horizont. Einfach unbeschreiblich schön vor meinem inneren Auge. Wirklich Perfektion, die schönsten Stellen, an denen ich hier mein Zelt aufgeschlagen habe, und zwar eigentlich jeden Tag aufs Neue. Welche Bedeutung hat für euch im Rückblick dieses Kampieren, dieses Schlafen und Aufwachen und ins Bett gehen und Feuer machen, all das in der Natur?
Ich habe auch versucht, in dem Buch mit Worten zu beschreiben, was du gerade auch versucht hast, mit Worten zu beschreiben. Also wie es dort gerade abends, wenn man ein Zelt aufschlägt, wie die Landschaft dort aussieht. Und ich bin es ja auch gewohnt, eine bildhafte Sprache gewohnt. Und es ist trotzdem schwierig, diese unfassbare Schönheit, die es dort eben auch gibt, wenn das Wetter offen ist und die Sonne scheint und man eine klare Luft hat und man alles sehen kann, was um einen herum ist. Ist das eine unfassbare Schönheit dort oben. Und dann hat man diese 1-2 Stunden abends, wenn man das Zelt aufgebaut hat, wenn man vielleicht das Lagerfeuer entzündet hat und so ein bisschen zur Ruhe kommt und sich hinsetzt. Und naja, das ist schon, da fühlt man sich schon wirklich sehr privilegiert, dass man da einfach nur sitzen darf und diese wunderschöne Landschaft anschauen darf und einfach nur sein darf. Für ein paar Minuten mal nichts wollen, nichts denken, nichts verändern, auf kein Ziel zustreben, sondern einfach nur ein Teil von dieser wunderschönen Landschaft zu sein. Die Abende habe ich wirklich total schön in Erinnerung. Das sind auch beim Schreiben immer wieder diese Momente gewesen, wo es einen dann selber auch wieder berührt hat. Und dann, Feuer ist ja sowieso immer beim Campen magisch. Hat nicht immer geklappt. Wir haben, glaube ich, 2 oder 3 Mal ein Feuer machen können, weil wir sonst kein Holz dafür hatten oder weil es geregnet hat und wir schnell ins Zelt verschwunden sind. Aber diese 2, 3 Abende mit Ausblick, mit Feuer und danach dann in den Schlafsack kriechen und vollkommen mit sich selbst im Reinen und glücklich einschlafen zu können. Diesen Luxus, den kannst du dir mit Geld halt nicht kaufen. Den musst du dir mit deinen Füßen erwandern.
Total. Ja, genau so ging es mir auch.
Diesen Luxus muss man sich erwandern, das kann man sich mit Geld nicht kaufen. Und das trifft ja auf ganz viele dieser Situationen dazu, dieser besonderen Momente. Ne? Also wir haben vorhin ja vom Regen gesprochen und ich habe euch gefragt, wenn man so tagelang klamm ist und es irgendwie auch kalt ist, das hat Markus ja sehr schön beschrieben. Das ist ja auch in der Erinnerung natürlich intensiv und man denkt sich, ja geil, was wir da alles durchstanden haben, wunderbar. Aber im Moment ist es nicht immer unbedingt so die Wonne. Aber wenn dann zum Beispiel, Christine Thürmer spricht ja immer von, ich erwähne es auch immer wieder, ich klaue das immer wieder von ihr, dieses Zitat, diese Senkung der Glücksschwelle. Also für sie beschreibt das, wenn sie dann irgendwie mal in so einen Schokoladenriegel beißt oder so nach Tagen in der Wildnis. Ich erinnere mich, wenn ich an den Sarek denke, besonders, wir hatten auch mal so eine Regenphase, wo wirklich irgendwann alles klamm war, auch wirklich die Knochen gefühlt irgendwann klamm und kalt waren. Und wenn dann irgendwann die Wolkendecke aufreißt und so diese ersten Sonnenstrahlen rauskommen und die Haut treffen und dieses Körper, wirklich so ein ganz tief körperliches Gefühl des Erwachens stattfindet, wie man es ja im Alltag überhaupt nie verspürt. Also da Sonne kriege ich zufällig mal mit, aber geschweige denn kriege ich hier keinen bewusst selten den Sonnenauf- oder Sonnenuntergang mit. Ich merke halt irgendwann, schon wieder dunkel. Aber abgesehen davon, klar, wenn die Sonne scheint, ist irgendwie die Stadt ein bisschen schöner. Aber was die dort für eine Auswirkung haben kann und wie man auch darüber in eine Beziehung tritt zu seiner Umwelt, zum Wetter, natürlich auch zur Geländegegebenheit, ob es nun Stein oder Schlamm oder was auch immer, es hat ja alles, spielt ja alles eine Rolle, hat eine direkte Auswirkung. Aber gerade dieser Moment, das weiß ich einfach noch ganz genau, als nach diesen Tagen, bei uns war es im Rappadalen, wo das Wetter so hundsmäßig mies war, dieses sich wunderschöne Tal, war für uns der Ort des Infernos, weil alles Schlamm war und diese alles nass und dann dort auch zu schlafen im Schlamm in diesen Wegen. So, und dann die Sonne, also einfach nur prachtvoll. Ja. Was waren für euch diese Momente, diese körperlichen, besonderen Momente, die es eigentlich nur an so einem abgelegenen Ort geben kann?
Ja, Andreas hat das ja ganz toll beschrieben, nach diesen Anfangstagen, wo wir ja nur Regen hatten, dann hat man eine Sturmnacht, wo sein Zelt irgendwie, wo die Zeltstange gebrochen ist, wo wir raus mussten, das dann irgendwie umgebaut haben, um es richtig in den Wind zu stellen. Ja, Andreas musste die ganze Nacht dann mehr oder weniger mit der Hand irgendwie das nasse Gewebe vom Gesicht halten. Dann sind wir am nächsten Tag, haben wir das abgebaut. Das hat also auch fast nicht geklappt, weil das eben so, also wir haben auch einen lustigen kleinen YouTube-Film gemacht.
Ja, habe ich gesehen.
Wo
ja.
man das genau, wo man so wirklich auch so ein bisschen mitkriegt, wie das da gestürmt hat und wie nervig das war. Und dann sind wir losgelaufen und dann war noch so viel Wind, dass wir wirklich wenn wir so einen kleinen Bach springen mussten, immer Angst hatten, dass wir zurückgepustet werden, dass wir da reinfallen. Man konnte gar nicht gerade gehen. Und dann gab es wirklich diesen, was du gerade selber geschildert hast, genau so einen magischen Moment gab es dann eben. Dann haben wir eine Gruppe getroffen, also auch nach 4 Tagen das erste Mal Menschen, und hübsche Schwedinnen auch waren dabei, und dann haben wir gesagt, ob sie auf Englisch haben sie gefragt, do you know anything about the weather? What will it be in the next days? Weil wir einfach nur darauf gehofft haben, dass die uns sagen, irgendwann hört es auf. Und dann sagte die sagte dann wirklich, yeah, it will be fine in 4 o'clock in the afternoon. Und ich guckte so auf die Uhr, in 2 Stunden soll es auch. Das war überhaupt nicht, das sah aus wie eben seit 4 Tagen sah es so aus. Und dann sagte die, nee, in 2 Stunden kommt die Sonne raus. Und dann haben wir uns so angeguckt, haben gedacht, die sind nett. Die sind nett, die wollen uns jetzt Hoffnung machen. Und dann sind wir losgewandert und dann hörte plötzlich, fing das glaube ich an, dass der Wind weniger wurde, dann wurde der Regen weniger und dann dieser magische Moment, dann brach die Sonne plötzlich durch. Und das war, also das ist genau das, was sonst so ganz normal manchmal ist, aber was man nicht wahrnimmt sozusagen, weil es halt, ja, weil du in der Stadt bist und weil du eh immer geschützt bist. Aber wenn du 4 Tage ungeschützt bist, wenn du 4 Tage draußen schläfst, wenn du 4 Tage so ein Wetter hast und dann verändert es sich und dann kommt die Sonne raus und dann merkst du, was Sonnenstrahlen für eine Wärme haben, was das mit dir und deinem Körper macht, was es mit deinen Endorphinen macht. Ey, das ist irre. Und das wirklich, dieses Wort magisch ist dann auch so überstrapaziert, aber das ist ein magischer Moment und Markus, das kann man dann aber wertschätzen. Ja.
Du weißt aber schon, dass diese Schwedinnen, die Hübschen, von denen du gerade gesprochen hast, nicht wirklich existiert haben.
Also Andreas ist immer noch fest der Meinung, dass wir durch diese Entbehrung eine Halluzination hatten. Ich bin mir
ganz sicher. Die haben wir uns hergewünscht. Wir haben uns jemanden hergewünscht, der uns sagt, macht weiter, das Wetter wird besser. Und dann waren die plötzlich da und sagen uns, macht weiter, das Wetter wird besser. Und die gehen weg und wir drehen uns um und sind schon wieder im Nebel verschwunden. Das war ein bisschen metaphorisch. Ich glaube, bis heute, die haben wir uns einfach. Das war eine Fata Morgana aufgrund Kraft unserer Einbildung.
Ja, vielleicht hast du recht, ja.
Wie sah es denn mit den magischen Momenten zwischen euch beiden aus? Habt ihr euch die ganze Zeit unter all diesen schwierigen Bedingungen wunderbar verstanden und ergänzt oder auch mal gezofft? Wie war zwischen euch, wie hat es zwischen euch funktioniert?
Steilvorlage an Andreas. Erzähl bitte über mein Packverhalten. Ich möchte es nochmal hören aus deinem Mund.
Ja, also gerne. Ich werde auch nicht müde, das immer wieder zu geben. Ich hoffe, wir beide können noch oft auf Lesungen gehen, wenn Corona das zulässt, dass ich das immer wieder thematisieren kann. Ich war ja bei der Bundeswehr 4 Jahre. Ich bin auch ein bisschen spießig, was Ordnung und so weiter angeht. Und ich weiß, in meinem Rucksack hat immer alles seinen Platz. Ich weiß immer, wo genau die Dinge sind. Und ich packe auch jeden Morgen die Dinge wieder an den Platz, an dem sie vorher waren. Und so bin ich morgens immer relativ schnell fertig und aufbruchbereit. Ich stehe auf, frühstücke, pack zusammen, es kann losgehen. Und dann stehe ich da und sehe, Mensch, der Markus, das Zelt steht noch, die Klamotten sind noch gar nicht eingepackt. Was ist da nicht in Ordnung? Ich habe dann herausgefunden, dass Markus seinen Rucksack eher so wie eine Damenhandtasche betrachte. Also er weiß zwar, dass alles drin ist, was er braucht, aber wo das verdammte Zeug ist, das weiß er nicht. Und jeden Morgen entwickelt er eine neue Technik zu packen, in der Hoffnung, dass er dann am Abend alles wiederfindet. Aber das hat irgendwie nicht geklappt, so dass ich jeden Morgen mindestens eine halbe Stunde immer auf ihn warten musste und ich stand halt in meinen nassen Stiefeln, in meinen klammen Klamotten, praktisch mehr oder weniger ausgekühlt im Wind, der planlos wütete und musste auf Markus warten, der noch eifrig beschäftigt war und ins Schwitzen geriet, weil er ja packte. Das waren Momente, wo es dann auch tatsächlich mal ein bisschen stressig wurde oder wo ich auch mal eine flapsige Bemerkung gemacht habe, die ich mir hätte sparen können. Wo ich Markus dann auch unter Druck gesetzt habe, indem ich immer wieder so, wie man mit einem Bleistift gegen Zähne klopft, mit einem Stock auf den Fels geklopft habe, damit er in Gang kommt. Sowas in der Richtung. Ne? Das war nicht nett, weiß ich auch. Und das habe ich mir dann im Laufe dieser 14 Tage auch abgewöhnt und mache das auch nicht mehr. Aber das ist schon auch passiert, ja. Ja, und dass er dann konfuserweise auch mal während der Tour plötzlich meinte, dass seine Kamera weg ist und aufschreit und sagt, meine Kamera ist weg und den Rucksack wegschmeißt und einfach wegläuft und sagt, er muss die suchen. Ich stehe dann da und denke mir, ja, puh, jetzt läuft er weg. Und nun? Das ist dann wohl so. Statt mal einen Moment innezuhalten und nachzudenken, und die Kamera war natürlich nicht weg, die war noch an seinem Rucksack, nur nicht da, wo er sie vermutet hat. Ne? Das führt dann schon zu Stressmomenten, ja.
Das war sehr, sehr peinlich und unangenehm. Und ich kann es lustigerweise auch total nachvollziehen, dass es völlig nervig ist, weil meine arme Frau muss das auch immer mit mir sozusagen durchmachen, weil also so Multitasking, also mehrere Sachen gleichzeitig machen oder so einen vernünftigen Plan, um etwas abzuarbeiten, da kämpfe ich seit Zeit meines Lebens mit. Ich habe auch mal bei einem Freund an der Bar in seinem gut laufenden Café gearbeitet, weil ich mal kurz den Gedanken hatte, vielleicht neben der Schauspielerei noch ein Café aufzumachen, dann soll man das ja auch von der Pike auf lernen. Und dann war ich da 2 Monate bei dem, immer so 1-2 Mal die Woche bei dem im Café und habe dem an der Bar geholfen und musste Kaffees machen. Und heutzutage gibt's ja so viel verschiedene Formen von Kaffees, ne? Was weiß ich, Latte Macchiato kennt ja jeder und Cappuccino, aber dann gibt's natürlich noch irgendwie ohne Koffein und dann gibt's irgendwie den Espresso doppelt, dann gibt's Doppelo oder dann gibt's noch irgendwie Flat White und das musste ich halt alles ganz schnell machen. Und ich glaube, ich habe wirklich die Hälfte der Kaffees musste man wegschütten, weil ich dann die falschen genommen habe, den entkoffinierten genommen habe. Ey, und irgendwann hat mich, das war auch so lustig, irgendwann hat mich nach 2 Monaten einer von den jungen Leuten an der Bar gefragt, hat mich dann gefragt, möchtest du das möchtest du das eigentlich als Job machen? Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist der Zeitpunkt, den Finger zu heben und zu sagen, okay, das war mein letzter Tag, es wird nichts mehr. Und hat meinem Kumpel gesagt, Alter, das war ein toller Gedanke, mit dir zusammen Kaffee aufzumachen. Wir haben es jetzt mit 2 Monaten habt ihr das im Guten mit mir versucht, aber ich bin nicht Mr. Multitasking. Und ich merke dann auch, wie ich total, und das ist das, wovon Andreas gerade gesprochen hat, wenn ich dann merke natürlich, logischerweise, ich bin ja ein sensibler Mensch, dass der andere gerade wartet oder genervt ist oder was Besseres zu tun hatte oder am schlimmsten Fall wie Andreas friert, weil er ja die gleichen nassen Füße hat wie ich, nur ich bewege mich und er nicht, er wartet. Ey, dann hat man natürlich den doppelten Druck, wie so ein Kunde, der eben dasteht und auf seinen Kaffee wartet. Und man will das natürlich jetzt auch will das jetzt ja auch abliefern. Und dann will ich natürlich abliefern und den Rucksack schnell packen. Und dann packe ich ihn natürlich extra falsch. Und dann muss ich nochmal ran. Und ach, ja, also das wird, tut mir leid, Andreas.
Es hat ja nicht zu Schäden geführt, die nicht zu reparieren sind. Aber was ich vielleicht an dieser Stelle nochmal kurz mit für andere mit auf den Weg geben möchte, die vielleicht so eine Tour planen zu zweit. Ja. Nehmt euch jeder ein Zelt mit. Schlaft nicht zusammen in einem Zelt. Es gibt nur einen einzigen kurzen Moment auf so einer Tour, wo ihr Privat- und Intimsphäre habt und für euch seid, nämlich wenn ihr abends in euren Schlafsack und euren Zelt steigt. Wenn dann aber noch der Partner, über den ihr euch vielleicht gerade eben geärgert habt, euer Wanderbuddy, nervt oder er schnarcht dann nachts auch noch oder es ist ja auch eng im Zelt und das ist, meines Erachtens ist es sehr, sehr wichtig, dass man diesen Moment der Privatsphäre auf so einer langen Tour hat und allein in seinem Zelt schlafen kann.
Ja, finde ich auch.
Das würde ich absolut unterstreichen. Ja, definitiv. Sonst wird es schnell freundschaftsgefährdend, glaube ich. Das wird dann kritisch. In welchem mentalen und in welchem körperlichen Zustand seid ihr dann schließlich wieder an der Fjellstation Saltulokta angekommen, von der ihr ja aufgebrochen seid?
Oh, körperlicher Zustand bei mir 8 Kilo weniger und topfit. Okay. Und überhaupt gar kein Problem mehr mit dem Rucksack. Ich habe nicht mal mehr gemerkt, dass da noch ein Rucksack ist. Natürlich fehlten jetzt, ich glaube, 6 oder 7 Kilo Nahrung. Die war ja mittlerweile aufgezehrt. Das macht schon auch einen Unterschied. Aber eben auch die Gewöhnung und dass die körperliche Fitness in diesen 14 Tagen natürlich wirklich auch sehr zugenommen hat. Mhm. Das war der körperliche Zustand, ein absolutes Wohlfühlen in seinem Körper. Seelisch sah es dann schon ein bisschen anders aus. Das begann aber bei mir schon 2 Abende vorher. Da hatte ich eigentlich meinen inneren Abschlussabend der Tour, als wir in einer aufgelassenen Rentierzüchterhütte einmal übernachten durften und am nächsten Morgen Markus neben dieser Hütte stand und die Sonne aufging und er als Schattenriss vor diesem Sonnenaufgang stand und alles war perfekt in diesem Moment. Ich wusste, perfekter wird's auch nicht mehr. Wir werden übermorgen auf dem Kungsleden sein, da werden wir andere Menschen treffen. Das ist jetzt hier mein Abschied aus dem Sarek. Es wird nicht schöner, es wird nicht perfekter und ich werde auch nicht weiter zur Ruhe kommen können und auch bin jetzt auch in meiner Mitte. Das kann nicht besser werden. Mhm. Und dementsprechend war ich ein bisschen auch melancholisch, dass es dann zu Ende geht und hab mich vielleicht auch, als wir in der Fjellstation Saltulokta angekommen sind, ein bisschen daneben benommen, weil da waren natürlich andere Menschen und es gab ein Restaurant. Wir wollten abends essen dort im Restaurant mit vielen anderen zusammen. Und ich hatte kaum mein Essen in mich hineingeschaufelt. Da habe ich mich empfohlen, hatte keinen Bock auf Gespräche und bin wieder in mein Zelt gekrabbelt. Vorher hat man sich mal gewünscht, man möchte mal im Bettchen schlafen und ich bin aber trotzdem wieder in mein Zelt geflüchtet. Hab lieber für mich wieder ein bisschen gelesen und hab Markus da allein sitzen lassen. Das war nicht besonders höflich, aber das war in dem Moment, das, was ich brauchte.
Das ist super, dass du das sagst, Andreas, aber ich finde, er hatte totales Verständnis dafür. Ich war tatsächlich total überrascht an diesem Abend. Den habe ich auch noch total bildlich vor mir. Da war so ein junger Mann, der neben uns saß. Also es gab ganz tolles Essen, muss man sagen, haben die sich echt Mühe gegeben.
Ja, Wahnsinn.
Wirklich ganz außergewöhnlich, edel auch, aber schön edel, was die da kredenzt haben. Und Also ist auch so ein Kanadier, der dann da wohl irgendwie sein Praktikum oder was auch immer gemacht hat, der dann den Wein vorgestellt hat, den es heute Abend gab, alles Bio natürlich und so. Und plötzlich waren wir wieder wie in der Zivilisation, aber in einer Form von nature-freundlichen Zivilisation. Und neben mir war ein junger Mann, der alleine unterwegs gewesen war, wirklich alleine, der, glaube ich, nochmal 5 Tage länger als wir seine Tour gemacht hat, der sogar auch ein paar Berge bestiegen hat, über ein paar Gletscher gelaufen ist, alles alleine. Und ich bin ihm so richtig kurz verfallen in seine, wie er erzählt hat. Da war ich plötzlich wieder so, wow, cool und wie mutig, ganz alleine. Und ich merkte dann, dass Andreas jetzt gar nicht so offen war für, dass jetzt andere was erzählen, weil er eben seine Reise so für sich haben wollte. Was ich dann in dem Moment aber auch total verstanden habe, wo ich gesagt habe, nee, super, und beschützt das bitte. Und als du dann aufgestanden bist, habe ich auch nur gedacht, nee, macht es super, dass du den, weißt du, dass du jetzt nicht aus Kameradschaftlichkeit oder aus, das macht man nicht. Ich fand das total super, dass du deinem Impuls da gefolgt bist und zu unserem Zelt. Das war auch lustig, weil wir eigentlich wollten wir am letzten Abend, hatten wir gedacht, gehen wir dann da in Salto Lorque da eben in diese Ferienstation und nehmen uns ein Zimmer. Aber dann haben wir doch Bock. Und da hat man auch gesehen, wir hätten locker, sag ich mal, noch eine Woche länger wandern können. Wir waren so voll, Zelten ist schlussendlich, auch wenn man immer friert, Zelten ist geil. Jetzt sind wir drin, er ist 8 Kilo leichter, ich 5 Kilo leichter. Ich habe mich echt wie so ein junger, geiler, Entschuldigung, ich habe mich wirklich fit wie so ein Turnschuh gefühlt. Adonis Jackson, ich weiß, da war auch eine Sauna, habe ich mich das erste Mal im Spiegel gesehen, habe gesagt, Alter, im Sixpack, yes, so sieht das aus mit, was war ich da, 52, 53, so geht's jetzt weiter. Also man fühlt sich irgendwie plötzlich unbesiegbar, ey, man hält alles durch und lass uns bitte noch irgendwie eine Woche länger wandern. Und dass Andreas eben da für sich gesagt hat, eigentlich fand ich sogar fast stärker. Ich habe mich dann wieder unterhalten lassen und habe das auch genossen, war auch wunderbar. Aber er ist in diesem State of Mind ist er eigentlich länger geblieben als ich. Da habe ich auch wieder gemerkt, ich fantasiere vielleicht manchmal gerne davon, dass ich so ein kleiner wilder Neandertaler bin. Aber dann bin ich auch ganz schnell wieder so ein Zivilisations-Jackson. Und Andreas war da wirklich noch so in diesem Modus, nee, das war so toll, ich möchte das ein bisschen länger noch behalten. Und dann ist er zurück ins Zelt gegangen und ich fand das super, dass er das gemacht hat.
Also ich muss sagen, ich hatte das ja, glaube ich, schon gesagt, wir sind auch in genau dieser Ferienstation angekommen. Und okay, ihr hattet jeweils euren Modus, ich hatte nochmal einen anderen Modus und zwar mit meinen zwei beiden Buddies zusammen. Wir hatten den absoluten Dekadenzmodus nach dieser. Also ich muss ja wirklich sagen, diese Ferienstation, das sind ja so einige Holzhäuser, man kann so ein bisschen wie eine Jugendherberge, kommt das so daher. Ne? Die ist irgendwie weit über 100 Jahre alt, aber wunderschön gelegen, mitten im Wald, direkt am See, ganz einsam, führt auch keine Straße hin und nichts. Absoluter Traum. Aber also zunächst einmal, was ihr schon angesprochen habt, das Essen, das Abendessen, das ist nicht günstig, aber das ist ein 3-Gänge-Menü mit guten Weinen, mit verschiedenen Weinen. Der Koch kommt raus, erklärt das, der Fisch kommt da aus dem See, dann gibt es noch irgendwie Rentier und vom allerfeinsten. Tagsüber steht dort ein Waffeleisen bereit für uns, die wir ausgehungert waren. Ich habe mich da mit Waffeln und Schlagsahne vollgestopft. Wir waren da 2 volle Tage. Also das Gewicht hatte ich danach auf jeden Fall locker wieder drauf. Dann die Sauna. Also waren auch Ende August dort. Weil dann gibt es weniger Mücken, es war schon kälter, aber dafür eben die Mückenplage nicht ganz so schlimm, also ähnlich wie bei euch. Aber dann diese Sauna auch, mit Blick durchs Panoramafenster auf den See, wir saßen den ganzen Tag in der Sauna rum und dann wieder raus und haben gelesen in so einer Kammer noch, aber vor allem gefressen und gesoffen, muss ich ganz ehrlich zugeben, das war das unser Programm. Also auf jeden Fall sehr empfehlenswert, da noch 1-2 Tage einzuplanen, wenn man die Zeit hat und genau dort dann auch die Tour enden zu lassen.
Ja, super. Ja, oder man kompletten Urlaub in der Fjellstation Salto Lorque. Ich weiß gar nicht, ob man deinen kompletten Urlaub verbringen kann, aber es gibt bestimmt schlechtere Plätze, um mal eine Woche auszuspannen.
Ja. Und die Zimmer sind, glaube ich, nicht günstig, aber die gibt's. Also ein paar Tage kann man auf jeden Fall gut zubringen, auch so mit Dayhikes. Wir sind dann auch weiter im Zelt geblieben, genau wie ihr. Ich noch mit dem Pech, dass wir sind, glaube ich, irgendwie abends angekommen. Da sieht man ja auch nicht so richtig, wo man dann da so zeltet, aber es ist halt da so ein lichter Wald mit so verschiedenen abgeschirmten Nischen, wo man dann eben zelten kann. Habe ich mir auch eine gesucht, dachte ich, bis ich dann am nächsten Morgen so ein unheimliches Geräusch gehört habe und das war so ein
Ach, der Hubschrauberlandeplatz.
Ja, ich war natürlich mitten auf dem Hubschrauberlandeplatz.
Natürlich.
Und er schwebte schon über mir und wollte dann jetzt auch gerne mal runter.
Direkt auf dem Haar übernachtet.
Herrlich. Ja, genau. Naja, das war dann nochmal so ein Erwachen mit Schrecken, aber das habe ich dann auch noch verkraftet. Es gibt in eurem Buch übrigens ein Zitat, das möchte ich auch gerne noch bringen. Das haben wir aber eigentlich schon erklärt, sonst hätte ich jetzt nochmal um eine Erläuterung gebeten. Aber vielleicht fällt euch noch was zusätzlich dazu ein, ansonsten lassen wir es so stehen. Wildnis macht genügsam, Genügsamkeit schafft Glück.
Ja.
Das fasst doch eigentlich das zusammen, warum ihr dort wart, oder?
Absolut.
Ja. Du hast das vorhin mal kurz von so ein Zitat von einer Autorin gebracht. Ich
genau,
den
Christine
Namen.
Thürmer, die meistgewanderte Frau der Welt, wie sie immer kurz zusammengefasst beschrieben wird.
Ja. Die ihre Niedrigschwelligkeit für Glück hat sie beschrieben. Mhm. Das drückt es ja eigentlich auch aus. Ne? Ja. Genügsamkeit ist ja schon ziemlich niedrigschwellig. Also man setzt seine Schwelle für Glückempfinden schon ziemlich weit herab. Eigentlich gibt es diesen Worten kaum noch was hinzuzufügen. Das ist das, was man schon bei so Natur unweigerlich auch mit hinausnimmt, was man für sich feststellt. Das wird niemandem anders gehen.
Ja. Das ist ja genau das, was Christine Thürmer, ich weiß, dass sie das mit dem Schokoriegel meinte, und das ist lustigerweise so, das haben wir eben dann auch. Du kochst abends deine wirklich nicht besonders tolle Tütensuppe und es schmeckt aber wie beim besten Italiener. Mhm. Und man jeder Bissen, das ist eben auch so, zu Hause isst du manchmal richtig tolle Sachen, dann quatschst du mit jemandem, trinkst deinen leckeren Wein oder deinen tollen Whisky, aber du machst es einfach. Du nimmst es nicht wirklich wahr und du kostest nicht jede Sekunde von diesem Mahl und von diesem Trank aus. Und dann hast du halt irgendwie so eine bescheidene Tütensuppe und du hast einfach nur klares Wasser oder einen Tee, aber du genießt den, als ob es das tollste Essen, das tollste Getränk der Welt ist. Und das ist eben auch total schön, wie wenig man braucht, um wirklich Glück empfinden zu können. Und wirklich so ein echtes Glück, ja. Also das ist toll.
Gelingt es euch, das ein Stück weit für euch mitzunehmen von so Natur, auch wenn sie dann irgendwann vorbei ist? Oder verflüchtigt sich davon dann viel auch schnell wieder im Alltag?
Wir hatten ja nun auch das Glück, Glück kann man es eigentlich nicht nennen, das haben wir uns ja auch irgendwo selbst erarbeitet, dass wir dieses Buch schreiben durften. Mhm. Und wenn du ein Buch schreibst, erinnerst du dich ja nochmal ganz anders an das, was du da erlebst hast, als wenn du dir einfach nur ein Foto anschaust oder vor Bekannten und Freunden davon erzählst, was du erlebt hast. Bei Buchschreiben taucht man ja nochmal wirklich tief ein. Das ging Markus genauso wie mir immer. Markus hat aus seiner Sicht der Tour die erste Fassung geschrieben und ich habe dann aus meiner Sicht der Tour die zweite Fassung geschrieben und da so ein Overlay draus gemacht praktisch. Also ging es uns beiden so, dass wir das nochmal ganz intensiv durchleben durften. Und auch die Gefühle dabei beim Schreiben, die wir damals durchlebt haben, sind bei mir beim Schreiben wieder hochgekommen. Das war nochmal ein ganz toller Moment, fast 2 Jahre nach der Tour. Mhm. Allerdings muss ich auch sagen, wenn der Alltag einen hier, erst der Berufsalltag erstmal wieder hat, dann ist das bei mir auch nicht so, dass ich jeden Tag in mich kehre und denke, das und das hast du aus dem Sarek damals mitgenommen. Du kannst dich noch erinnern, sieh mal zu, dass du das jetzt heute in deinen Alltag auch wieder integrieren kannst. Das klappt eigentlich nur ganz selten. Also man stellt sich vielleicht vor, dass ein Schriftsteller in seinem kleinen Häuschen sitzt und den ganzen Tag Zeit hat und nachdenkt und vor sich hinschreibt, aber das ist längst nicht mehr so. Und auch ein Schriftstelleralltag ist stressig und hektisch. Und das hat dann mich zumindest auch schnell wieder eingeholt. Ja. Aber das Schöne daran ist ja, dass das eine sehr gute Begründung ist, dass man das praktisch nicht in seinem Alltag vakuumieren kann. Damit hat man eine sehr gute Begründung, gleich wieder auf die nächste Tour zu gehen. Damit man das wiedererleben kann und wiedererleben kann und wiedererleben kann. Also falls jemand eine Ausrede braucht oder eine gute Begründung, da wäre sie.
Und ihr habt ja vorhin schon angedeutet, dass ihr auch schon über die nächsten Tour nachdenkt.
Ständig, ja.
Sind die schon spruchreif oder halten wir das noch ein bisschen unter Verschluss,
bis es soweit ist? Also 2 Touren, von denen wir auf jeden Fall gerne berichten würden, sind auf jeden Fall, was wir vorhin schon mal so angeteasert hatten, dass wir ja dann, als es mit dieser Schneeumrundung beim Gran Paradiso massiv nicht funktioniert hat, dass wir dann in den Val Grande ausgewichen sind. Und da waren wir dann, wir beide waren zusammen eben noch mal eine Woche im Val Grande, was wirklich ganz toll war, weil da übernachtet man in so verlassenen Alphütten, genannt Bivacos, aus wirklich 150, 200 Jahre alte Steinhäuschen, die ganz karg eingerichtet sind. Lustigerweise in einen von diesen Bivacos haben wir uns abends hingesetzt und haben den ersten Entwurf für Wilder wird nichts geschrieben, weißt du noch, Andreas? Ja, wir haben dann noch gesagt, das halten wir jetzt fotografisch auch fest. Hier sitzen wir sagen, wir wollen jetzt ein Buch schreiben, das soll so und so heißen. Und jetzt schlagen wir das deinem Verlag vor und haben so handschriftlich das halt da manifestiert. Und hier sind wir. Und dann waren wir im Corona-Sommer. Wir wollten eigentlich, Andreas und ich, wir hatten uns Montenegro ausgeguckt, weil das ein ganz, also wir hatten uns eben auch wieder auf die Fahne gestellt, da wollen wir gerne mit dem Zug hin, wir wollen nicht fliegen. Also auch diesen Anspruch, möglichst auf den Flieger zu verzichten in der heutigen Zeit. Und dann hatte ich gelesen, dass es dort die tiefste Schlucht und den größten Mittelmeerfjord gibt und dass es sowohl eine einwöchige Wanderung an der Küste entlang gibt und eben eine im Landesinneren. Und Montenegro ist nicht groß, ist so groß wie Schleswig-Holstein, also relativ klein. Und das hatten wir vor, hat dann eben in der Corona-Zeit nicht funktioniert und dann haben wir wieder schnell umgeplant. Andreas, toller Freund, hat sich einen Seekajak gekauft, weil ich hatte schon eins. Und dann sind wir oben. Ich habe an der Ostsee ein kleines, ganz kleines Ferienhäuschen gemietet, seit 15 Jahren, und dann sind wir da oben sozusagen direkt von meinem Strand aus losgepaddelt und haben dann auch in den 9 Tage waren wir unterwegs, ja. Andreas, richtig? Haben wir wirklich 10, ja. Auch wieder verrückte Sachen erlebt. Also, und haben uns gesagt, es wäre ja auch schön, wenn es mit dieser Reihe weitergehen darf, dass wir nicht immer nur eine ganz normale Wanderung machen, dass wir da auch ein bisschen in den Abenteuern variieren, dass vielleicht mal was im Kanu und vielleicht auch mal was im Fahrrad, da haben wir jetzt noch eine Idee, aber da wollen wir beide noch nicht drüber reden, glaube ich. Das wäre dann auch was Längeres. Mehr sagen wir aber nicht. Und also das schwebt uns vor. Also Ideen haben wir, hätten wir eine Menge. Und wir wünschen uns ja auf jeden Fall, dass wir wieder raus dürfen. Und das ist das Hauptding, was logischerweise die ganzen Menschen ja auch in der Corona-Zeit beschäftigt, dass man nicht frei entscheiden kann, wohin man darf und dass man ja so ein bisschen eingesperrt, ein bisschen übertrieben, aber dass viele Dinge halt, die sonst nur normal, aber dann lernt man sie auch wieder schätzen. Also es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. Ja.
Stichwort Corona-Pandemie. Im Vorwort des Buches schreibst du, Andreas, das Folgende. Wir alle lieben das Reisen und auch Markus und ich sind in den vergangenen Jahren weite Strecken mit dem Flieger unterwegs gewesen. Doch es setzt ein Umdenken ein und die Corona-Pandemie beschleunigt diesen Prozess noch einmal. Das Virus zwingt uns, innezuhalten und nachzudenken. Würdet ihr über dieses Umdenken sprechen? Inwiefern denkt ihr denn heute anders als noch vor ein paar Jahren über das Reisen?
Was das Virus ja gut schafft, ist, auch wenn es schwer fällt, uns innehalten zu lassen und wenn man etwas mehr zur Ruhe kommt, als es normalerweise im Alltag der Fall ist, hat man auch ganz andere Gedanken und die Sichtweisen verändern sich vielleicht und man erkennt, dass nicht immer alles sofort sein muss, dass nicht immer alles schnell sein muss und dass man nicht alles, was erlebbar ist auf dieser Welt, auch unbedingt erleben muss. Zumindest ist das bei mir so, das habe ich bei mir festgestellt. Das ist alles auch schwierig und ich leide auch darunter, dass ich hier eingesperrt bin, dass ich kaum Sozialkontakte habe. Andererseits gibt es halt eben aber auch eine andere Gedankenwelt und eine andere Sicht auf die Welt. Das heißt aber nicht, dass man, ich will auch gar nicht dogmatisch sein und anderen vorschreiben, dass die nicht mehr in den Flieger steigen dürfen und die Welt nicht mehr kennenlernen dürfen. Das wäre ja auch irgendwo gemein. Es gibt auch junge Menschen, die sind noch nicht viel geflogen und wollen aber auch noch erleben, was andere schon erlebt haben. Da muss man das denen auch gestatten. Man muss aber vielleicht nicht mal eben für 3 oder 4 Tage nach Mallorca oder sonst wohin fliegen für ein verlängertes Wochenende, weil es gerade Spaß macht. Da kann man sich schon auch Gedanken drüber machen, denke ich, ob das unbedingt sein muss.
Total. Bei mir ist es tatsächlich auch so, seitdem ich, also ich war ganz doof, ich war eigentlich immer schon Umweltschützer vom Inneren, ja, also mal ganz doof, ich habe das mitgekriegt, dass die Grünen als Partei entstanden sind, ich wähle Grün seitdem ich 18 bin, seitdem ich wählen darf, nie eine andere Partei gewählt, mal dahingestellt, ob die immer alles richtig machen, um Gottes Willen, ja, bin jetzt auch kein Politiker, will jetzt irgendwie da mir auch nicht ein Urteil anmaßen, dass die anderen Parteien alle nicht so toll sind, egal. Aber was ich festgestellt habe, und da hat tatsächlich bei mir ein Umdenken stattgefunden, dass ich dem Gefühl auch Taten folgen lassen will. Und diesen Anspruch, eben irgendwo hinzureisen und auf den Flieger so weit wie möglich zu verzichten. Ich weiß, ich mein Gott, du lebst jetzt gerade in Amerika. Jetzt wärst du der Letzte, zu dem ich sagen würde, Alter, du darfst nicht mehr zurückkehren oder du darfst nicht irgendwo anders hin. Manchmal geht es ja nicht. Aber jeder kann ja gucken, was, und das ist auch ein bisschen wilder wird's nicht. Also dieser Anspruch auch. Es gibt hier, in Anführungsstrichen, vor der Haustür oder gar nicht mal so weit weg oder meinetwegen auch weit weg, wenn man den Sarek sich anguckt, aber man kommt eben auch mit dem Zug dahin. Gut, dann braucht man ein bisschen mehr Zeit, dann muss das Zeitfenster ein bisschen größer machen. Aber das ist alles möglich. Und das ist genau wie Andreas sagt, man soll jetzt kein Dogma daraus machen, aber darüber nachzudenken und zu sagen, es ist doch möglich. Und schlussendlich hat es oft was mit Bequemlichkeit zu tun. Das fängt ja bei der Ernährung an. Könnten wir jetzt noch eine Podcast-Folge logischerweise darüber machen. Aber ich bin jetzt seit 15 Jahren Vegetarier, mir fehlt es an nichts, ja. Und jetzt will ich auch nicht wieder dogmatisch sein, aber ich glaube, wenn man eigentlich einen gesunden Menschenverstand hat und über Dinge nachdenkt, dann kann man auf ganz vieles verzichten, ohne, und das ist immer das Wort verzichten, es hat ja immer dieses Verzicht, das klingt gleich wieder so negativ. Und es ist genauso wie so eine Reise, wo man auf ganz viel verzichten muss, eben auf ein warmes Bett, auf tolles Essen, bla bla bla. Es ist kein Verzicht. Man gewinnt so viel. Und ich glaube eben auch, dass man, wenn man versucht, nachhaltiger mit der Natur und mit seinen Gewohnheiten umgeht, eben mal öfters auf Fleisch verzichtet oder am besten auf diese ganzen Massentierhaltungsschrottgeschichten, wie gesagt, da könnte man eine eigene Podcast-Folge drüber machen, und dass es nicht schwer ist, schlussendlich etwas zu verändern und irgendwie mit den Dingen gehaltvoller, liebevoller, nachhaltiger umzugehen. Und ja, dazu würde ich wahnsinnig gerne aufrufen, ja. Also ich finde, das ist ja auch wie zu Freundlichkeit zu Menschen, das ist das Gleiche, ja. Sei freundlicher zur Natur, sei freundlicher zum Klima, dazu kann man doch aufrufen. Das ist ja, manchmal hat man das Gefühl, man ist ein Monster, weil man den Leuten den Luxus irgendwie absprechen will oder, ne. Und man wird ja auch schlauer, mal ganz doof. Das ist, man kann ja auch immer sagen, klar, es ist total richtig, was Andreas sagt. Die jungen Leute sollen ja auch noch reisen. Aber überlegt euch, wofür ihr das macht und ob es nicht auch Alternativen gibt, weil wir, ja, jetzt wissen wir mehr als vor 30 Jahren, was der Klimawandel angestellt hat und was da jetzt wirklich passiert ist. Also bitte verhaltet euch auch, und wir sind ja auch in unserer super privilegierten westlichen Welt, sind wir meiner Meinung nach totale Vorbilder auch für andere Staaten, und die machen ja ganz viel nach. Und ne, diesen Lifestyle wollen sie dann auch haben. Und ich meine, wenn man dann denen immer nur zeigt, irgendwie die nächste fette Karre und irgendwie fürs Wochenende nach Lissabon, weil es halt cool ist, weil es dann einen tollen Club gibt oder sowas, bla bla bla, das soll man nicht. Also ich finde, man kann tolles Leben haben und man kann aber trotzdem auf ein paar Sachen verzichten, und es ist im Endeffekt auch wieder ein Gewinn. Und viele finden Greta Thunberg ganz anstrengend und nervig, weil sie How dare you gesagt hat. Ich find's toll, weil die hat mich auch zum Nachdenken gebracht, und ich habe gemerkt, ich bin ganz schön unnachdenkend durch mein Leben lange Jahre gestolpert, obwohl ich mir immer auf die Fahne geschrieben habe, ein Umweltschützer zu sein und dass die Natur mir wahnsinnig am Herzen liegt. Und die hat mir ein schlechtes Gewissen gemacht, sag ich mal ganz doof, aber dabei rausgekommen ist so ein Buch, dass ich halt sag, ich möchte jetzt lieber reisen und ich möchte lieber Abenteuer erleben und auf den Flieger verzichten. Und das heißt, wie gesagt, nicht, dass das jeder und immer und ewig tun soll, aber man kann es tun und es fühlt sich nicht schlecht an.
Ja. Das ist ja auch alles keine Frage von Schwarz und Weiß und von 0% oder 100%. Entweder du lebst jetzt nur noch ohne Strom und fließend Wasser in irgendeiner Hütte und hast einen Fußabdruck von 0 sozusagen, ökologischen. Oder du bist halt irgendwie der Arsch, der durch die Gegend jettet, sondern wir können ja alle versuchen, in unserer eigenen Lebenswirklichkeit zu schauen, wo wir justieren können, wo wir einsparen können, wo wir verzichten können. Und da finde ich sehr gut, wie du auch den Begriff des Verzichts nochmal beleuchtet hast. Oft kann der ja auch es kann ja auch eine Kreativität sein, ne? Also wenn mir etwas vorenthalten ist, wie finde ich kreative Wege, es mir trotzdem schön zu machen? Wenn ich bisher nur Fleisch gegessen habe, wie finde ich kreative Wege, trotzdem nahrhafte und leckere Mahlzeiten mir zuzubereiten? Wenn ich in den Sarek-Nationalpark möchte und nicht fliegen will, wie finde ich Wege, dorthin zu reisen und vielleicht auch die Anreise als Teil der Reise zu begreifen? Und ich glaube, an vielen Stellen fällt es uns vor allem einfach schwer umzudenken und gar nicht so sehr dann mit dem tatsächlichen Verzicht zurechtzukommen, der dann am Ende des Ganzen steht.
Ja, ist eine Einstellungsfrage und offen dafür zu sein, eben auch mal anders darüber nachzudenken und sich nicht immer gleich als, ne, das ist ja auch immer so ganz dieses Wort, dass man immer bevormundet wird und jetzt sind wir in einer Ökodiktatur und all so diese Sachen, das finde ich immer so schade. Weil dann wird's halt schon sofort wieder in was Negatives gezogen. Und natürlich gibt es manchmal Figuren, die sind vielleicht so negativ oder die wollen einem wirklich dann alles verbieten von einem Tag auf den anderen. Darüber reden wir ja gar nicht, dass wir das so wollen. Aber ja, einfach offen dafür zu sein. Und das finde ich eben auch ganz interessant. Und da sind wir wieder bei unserem Alter. Das finde ich ja eigentlich auch ganz schön zu sehen, dass man das eben auch noch mit über 50, dass man das dann versucht, was man halt vorher nicht leben konnte. Aber man, weißt du, dass man immer so sagt, ja, ich bin jetzt so ein alter Baum, ich pflanzt man nicht mehr um, ich mach das, hab das immer schon so gemacht, ne? Diese blöden Sprüche. Also ich habe die tollsten Eltern der Welt, ich liebe sie, wirklich ganz tolle Eltern. Aber wie schwer das ist, denen beizubringen, mal auf Fleisch zu verzichten, weil die sich halt tatsächlich so in dieser Weltwunderwirtschaftszeit nach dem Krieg daran gewöhnt haben, jeden Tag ihr Steak in Anführungsstrichen oder ihre Wurst auf dem Tisch zu haben. Denen fällt das tatsächlich noch sehr, sehr schwer, da mal ein bisschen Abstand von zu gewinnen. Aber ich glaube, Andreas und ich, wir beide haben da in den letzten, also wenn ich mich mit Andreas unterhalte, höre ich ja auch plötzlich, ich mache das nur noch, also das finde ich total schön dann zu sehen und keiner hat ihn dazu gezwungen, dann eben, wenn da Fleisch ist, dann isst er halt wirklich nur noch Fleisch vom Biobauern oder vom Schlachter um die Ecke, wo er wirklich weiß, das ganze Tier wird zerlegt und nicht nur das Filet wird genommen und der Rest wird wirklich zerschreddert oder was auch immer die damit machen, kommt nicht aus der Massentierhaltung, also ja, und dann immer nur dieses Argument, dass man es sich nicht leisten kann, ist auch so Panne, ja. Ich bin wirklich seit 10 Jahren, muss ich sehr auf mein Geld aufpassen, weil, ne, egal, und man kann es sich leisten. Ja, das hat gar nichts mit Kohle zu tun. Das ist einfach eine Einstellungsgeschichte.
Ich finde auch, wir haben, manchmal ist das Alter ja auch durchaus ein Vorteil, gerade bei, ich halte uns beide für reflektierte Menschen und dann führt Alter ja auch zu Einsicht und Einsicht führt dazu, dass man freiwillig auf Dinge verzichtet. Wenn man freiwillig auf etwas verzichtet, ist das immer erfolgreich. Wenn es dir von außen aufdoktroyiert wird, auf etwas zu verzichten, ist es nie erfolgreich und führt im schlimmsten Fall zu hartnäckigem Widerstand. Du kriegst einen Raucher oder einen Alkoholiker nicht dazu, damit aufzuhören mit seiner Sucht, wenn du es ihm jeden Tag befiehlst. Das funktioniert einfach nicht. Das weiß man aus Erfahrung. Insofern betrachte ich unser fortgeschrittenes Alter, Markus, an dieser Stelle nicht als Nachteil, sondern eher für uns beide als Vorteil.
Jetzt haben wir euer Alter so oft zum Thema gemacht in dieser Folge, als würden wir
wirklich... Markus ist übrigens viel älter als ich.
Das stimmt, obwohl es sich anders anfühlt, Andreas. Also ich meine jetzt von der Reife, ja, von der Reife. Körperlich merkt man, dass du jünger bist, aber von der Reife denke ich manchmal, ich bin meinen Teenager-Schuhen manchmal nicht entwachsen.
Ja, so ein bisschen was davon darf man sich auch ruhig behalten, finde ich.
Also ihr wirkt auf jeden Fall auf mich jetzt beide noch nicht unbedingt so, als wäre es hier irgendwie bald vorbei und als kommt ihr bald nicht mehr aus dem Haus. Ich hoffe, ihr habt noch weiterhin Lust auf das ein oder andere weitere Abenteuer. Ich bin auch sicher, dass es euch gelingen wird, diese umzusetzen. Hoffe, dass es dann vielleicht auch wieder das ein oder andere Buch gibt oder zumindest einen Bericht oder irgendwas, was für uns auch wieder einen guten Anlass bietet, darüber zu sprechen. Denn mir hat dieses Gespräch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich danke euch herzlich dafür, dass ihr euch so viel Zeit genommen und so viel Energie bewiesen habt, denn es ist ja jetzt doch etwas länger geworden. Vielen, vielen Dank euch beiden.
Ja, vielen, vielen Dank, Erik. Danke, danke.
Genau, dass du dir die Zeit genommen hast, uns bei den alten Männern so lange zuzuhören, um da nochmal drauf rumzureiten.
Ja, ich bin jetzt natürlich auch ein bisschen älter geworden in diesen 2 Stunden, das muss man auch sagen. Aber das ist, glaube ich, noch verkraftbar. Also, alles klar. Vielen, vielen Dank euch beiden und macht es gut. Ciao.
Ja, du auch. Alles Gute.
Ciao. Ciao. Ciao.
Das waren Andreas Winkelmann und Markus Knüffgen zum Zweiten. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr erwägt, uns zu unterstützen, zum Beispiel mit einer Mitgliedschaft im Weltwach Supporters Club. Und natürlich ist es auch ganz besonders schön, wenn ihr das Buch von Andreas und Markus kauft. Wilder wird's nicht. Ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn alles nach Plan läuft, Markus dann in Kürze beim Weltwach-Festival auf dem Kunterbundhof zu treffen. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.